Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcast gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Nicht die Sonderfolgen in den Sonderwochen. Nein, wir haben gar keine italienischen Wochen, wir haben nur Sonderfolgenwochen. Zum Jubiläum eine Sonderfolge. Wie schön.
So ist das.
Fühlst du dich gut, Philipp?
Fühlst du dich
bereit für die Sonderfolge heute?
Sonderfolge? Warum das denn?
Ist eine Sonderfolge heute. Aus der Reihe raus, eine Sonderfolge.
Machen wir jetzt schon wieder was anderes?
Wir machen wieder was anderes. Kaum hat der Podcast 10 Jahre auf dem Buckel, ist hier Sonderfolge angesagt.
Tausendste Folge oder wie ist das, ne?
Die 350.000. Folge ist heute Jubiläum, sage ich dir.
Ja, sehr schön.
Ja, findest du gut?
Liebe ich.
Sehr schön. Dann zur Sonderfolge. Was machen wir denn heute?
Wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Die erste und zweite Bundesliga sind ja mit dem abgelaufenen Wochenende jetzt zu Ende gegangen. Also beide Ligen haben ihren 34. Spieltag hinter sich.
Ein Glück.
Ja, also ich könnte noch ein paar Wochen, aber da gibt es ja andere Themen, über die wir uns dann austauschen können. Erste und zweite Bundesliga, alles jetzt in Stein gemeißelt, unverrückbar. Wir wissen, wer aufsteigt, wer absteigt, vorausgesetzt die Relegationsspiele. Die stehen noch aus. Ansonsten ist es, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Es küt, wie es küt.
Wie
der Düsseldorfer sagt.
So, und deswegen wollen wir jetzt mal gucken, wie ist es denn gekommen?
Oh, Junge, wo wollen wir anfangen? Bei welcher Liga fangen wir denn an? Also wir können gerne bei der ersten Bundesliga anfangen. Nicht, weil wichtiger oder was, sondern einfach, weil wir, glaube ich, mehr zur zweiten Bundesliga zu erzählen haben mit Hannover 96.
Ja.
Und wir ja auch immer wieder das als Thema hier haben. Aber erste Bundesliga natürlich auch immer wieder beleuchtet. Wir haben uns so ein paar Kategorien ausgesucht. Ja, das vorweg. Manche sind Statistikkategorien, ja. Da macht man nicht viel. Also da gibt es halt Leute, die machen viele Tore, laufen viele Kilometer oder hauen viele Leute um. Und manche Kategorien, das ist mehr so ein gefühliges Ding.
Genau.
Bei den gefühligen, da bin ich sehr gespannt auf deine Aussagen. Bei den statistischen, da haben wir sicherlich das ein oder andere auch zu erzählen. Aber deswegen freuen wir uns heute mit euch zusammen auf die Sonderfolge Bundesliga-Rückblick 2024-25. Und beginnen tun wir mit so einer ganz billigen Statistik, wie wer hatten die meisten Tore geschossen?
Meiste Tore? Klar, der FC Bayern, ne? Das ist auch keine Überraschung.
Aber auch mit Abstand.
Und dass die auch, dass auch Harry Kane mit 26 Toren die Torjägerkanone des Kickers bekommen hat, ist auch keine Überraschung.
Der ist wie ein Wirbelsturm, dieser Harry Kane. Da machst du nichts. 36 Tore? Nein, so viele nicht, ne?
26 in der Bundesliga.
Ja.
Klar, Pokal und Champions League haben wir ausgeklammert. Es soll ja ein Bundesliga-Rückblick sein. Und du sagtest, der Wirbelwind. Wir haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, bei der Analyse der Meisterschaft der Bayern, dass du vorne einfach einen Goalgetter brauchst. Und das hat er unter Beweis gestellt. Platz 2 Patrick Schick von Leverkusen mit 21 und dann Guirassy vom BVB auch mit 21. Also man muss schon sagen, in der Bundesliga, da laufen schon ein paar schlagkräftige Typen rum.
Ja, also definitiv. Patrick Schick hatte mich gewundert, weil er eigentlich so auf meinen Zusammenfassungsgegucke eher selten auftritt. Also eher unter dem Radar läuft. Guirassy weniger. Der hat, glaube ich, dem BVB das ein oder andere Mal den Hintern gerettet mit seinen Toren. Insofern nicht unerwartet, dass er da auch mit auf der Liste steht. Da stehen noch ein paar Namen drauf. Zu einem kommen wir auch noch, oder einem oder zwei Namen kommen wir auch noch später, wo ich gefühlig die in meiner Kategorie habe.
Ja, wo du gefühlig wirst, ja.
Wo ich gefühlig werde. Aber das später. Okay. Erst noch bleiben wir bei den harten Fakten.
Ja.
Also wie gesagt, die Bayern vorweg. Ich glaube, insgesamt 93 Tore geschossen in dieser Saison. 26 hat Harry Kane dazu gesteuert.
Ja. Und dann bin ich auch bei der nächsten logischen Statistik, das sind die Vorlagen.
Jo.
Ne, da ist Michael Olise.
Wahnsinn, dass der da mitläuft, hätte, glaube ich, vor der Saison, doch manche hätten das vermutet.
Ich hätte dir das direkt vorher gesagt.
Ja, hättest du mir Anfang der Saison, ich bin so gespannt auf die Saisonvorbereitung 25-26.
Ich kannte ihn ja aus der Premier League bei Crystal Palace und dass das ein ganz großer wird, das war klar. Dass er zu Bayern geht, fand ich ein geiler Deal der Bayern, dass sie sich den geholt haben. 15 Torvorlagen, also quasi jedes zweite Spiel Mehr oder weniger, das ist schon, ist eine gute Quote.
Wobei ich sagen muss, und das ist auch, also ich muss sagen, in meiner Bundesliga, ja, Kategorien, Namen, Ding hier, was ich hier stehen habe, sind ganz schön viele Spieler eines Clubs mit drin. Und Vincenzo Grifo ist einer von denen mit 11 Vorlagen.
Den habe ich auch hier drauf,
Der ist, also Wahnsinn, der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, das ist zum einen, zum anderen auch ein Goalgetter und dann auch noch 11 Vorlagen machen für Freiburg. Ist auch schon eine gute Leistung bei Michael Olise. Wie gesagt, klasse Spieler, total jung, geiler Griff von den Bayern, den zu holen.
Dazwischen im Sandwich dann noch Florian Wirtz mit 12.
Richtig, den habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben.
So, weißt
du warum? Weil es einfach auch so ein bisschen erwartet wird, oder? Ja,
klar.
Also von einem Musiala oder von einem Wirtz, da muss halt einfach, weiß ich auch nicht, ist vielleicht auch ein bisschen tragisch, dass das erwartet wird. Aber Vincenzo Grifo definitiv bei meinen Vorbereitern, der mich überrascht hat, hier mit drauf. Jetzt gucken wir mal bei den meisten Karten, die so verteilt wurden.
Habe ich auch.
Ja?
Habe ich auch. Ich habe hier,
mach du mal.
Ja, ich habe hier Dominik Kohr.
Ja.
Mit 11.
Mit 11 Karten. Alleine, ne?
Alleine.
Ja. Das ist schon eine starke Nummer. Bochum als Mannschaft die meisten Karten gesammelt. Genau. Was man verstehen kann, wenn man um Abstieg mitspielt. Da muss man manchmal auch ein bisschen zu lang.
Habe ich übrigens, da habe ich auch eine geile Statistik für dich. Und zwar Sissoko von Bochum. Mit 75 Fouls.
Oh, ja, stimmt, das habe ich auch gesehen.
So, zwei pro Spiel.
Geil.
Ja, zwei einfach.
Und das sind ja nicht nur Fouls, die gemacht wurden, sondern sind abgepfiffene Fouls. Also,
wo
der Schiedsrichter dafür da entscheidet, das war ein Foul. Heißt, jedes Spiel kannst du darauf wetten, dass Sissoko zwei Dinger macht. Und das fand ich auch spannend, wenn man sich anguckt, wie viele rote Karten verteilt wurden. Da ist ein Name dabei, wo ich dachte, hä? Wie kommt der jetzt dahin?
Meinst, also ich habe hier bei roten Karten, fällt mir auf, Nadim Amiri.
Habe ich hier genauso stehen. Ja.
Deutscher Nationalspieler.
Was macht der Junge?
Und dann denke ich auch so,
wie geht das?
Also ich meine,
wie häufig hast du das Trikot ausgezogen?
Denke ich so, eine rote Karte in der Bundesliga, da musst du schon einiges für tun oder einfach zwei Dummheiten. Also da müssen wir vielleicht nochmal
im Review gucken,
wie er das hingekriegt hat.
Wie der Kollege das hingeschaut. Also ich habe ja auch mit Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Was macht der Kerl? Ja, das fand ich spannend. Eine Statistik, die ich jetzt hier nicht mit aufgenommen habe, sind Eigentore. Und wenn du dann es tatsächlich schaffst, in einer 34-spieligen Bundesliga-Saison zwei Dinger allein reinzulegen.
Ja. Habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Nee, aber ich auch nicht.
Ist mir auch, dachte ich auch so, okay, geile Statistik.
Das fand ich und so spitzenmäßig.
Und dann so, fuck, wenn dein Gesicht da auftaucht.
Ja, wenn du Top-Goal-Getter ins eigene Tor bist, hast du es geschafft. Wir gehen weiter mit dem besten Keeper der Saison. Jetzt gibt es natürlich Statistiken und so viele Bälle gehalten und so viel weiße Westen. Ich habe es gefühlig gemacht. Wie ist bei dir?
Ich habe es statistisch gemacht. Ich bin irgendwie immer ein Freund von belegbaren Fakten.
Mach Sachen.
Ich habe da Gulaschi von RB Leipzig als Keeper mit den meisten Paraden. 109.
Aber das heißt auch, du musst am meisten Schüsse aufs eigene Tor
bekommen. So, darum ist ja der Keeper von Bayern oder Leverkusen oder Dortmund oder anderen Spitzenteams ist ja nie dabei, weil die Abwehr ja alles wegfängt. Also überleg mal, Gulaschi, 109 Paraden bei 34 Spieltagen. So, das heißt, der muss 3 Tore pro Spiel muss der halten.
Ja.
Also das heißt, wenn er das nicht tun würde, würden die pro Spiel 3 Gegentore kriegen.
Der hätte, also das, diese Statistik, in meiner Meinung nach, ist tatsächlich die Arbeitsnachweisstatistik. Das ist aber noch nichts, hat für mich nichts mit dem besten Keeper zu tun.
Nein.
Die Frage ist jetzt, und jetzt, also ohne den Podcast in die Länge zu ziehen, aber eigentlich müsste man noch schauen, wie viele Schüsse kriegt der Torwart aufs Tor, wie häufig spielt er zu null, beziehungsweise wie viele Gegentore fallen, wie häufig hat er eine Chance, eine reelle Chance, das Ding zu halten und daraus dann den Koeffizienten drehen, um dann zu gucken, wie hoch oder niedrig ist der. Also wie viel hat er gehalten von den Dingern, die er halten musste. So, weil nur Dinger drauf zu bekommen, also da guckst du halt, wenn du die Mannschaft anguckst, gut, jetzt Peter Gulaschi, auch ein guter Torhüter, keine Frage, Spitzentorhüter. Finn Damm ist beispielsweise auch mit dabei und einer, den ich hier mit drauf habe, von welchem Team? Aus Freiburg natürlich, woher sonst? Noah Atubolu ist da auch mit auf der Liste und
das ist dein Gefühlsding, ja?
Das ist mein Gefühl, weiß ich nicht. Also Finn Damm, den Namen habe ich ganz, ganz häufig gehört als wirklich herausragender Torhüter. Meine Prediction, der spielt nächstes Jahr auch nicht mehr bei Augsburg, sondern ist weg. Leverkusen sucht, glaube ich, noch einen Keeper. Ich Ich weiß es nicht. Die haben einen neuen Keeper erst jetzt
geholt. Nee, die haben auf jeden Fall jetzt ein Rebuild, ne? Nachdem Xabi Alonso weg ist.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Also ich kann das auch, also ich sehe das auch.
Also definitiv ein Keeper mit Zukunft. Der Zentner, glaube ich, oder Zetterer?
Zentner.
Zentner.
106 Paraden in meiner Statistik.
Auch, glaube ich, der zweite oder dritte in der Liste. Mhm. Auch stark gehalten bei Werder. Aber auch da das gleiche Ding. Du musst die Dinger drauf bekommen.
Genau.
Und Noah Atobolu, auch starke Leistung. Total, also nicht so unglaublich bekannt. Keiner der großen Namen, aber gut gehalten und mit Freiburg ja auch einige Spiele gewonnen. Und jetzt haben wir mal eine Kategorie ausgelobt, den MVP, den Most Valuable Player, unabhängig von Statistiken.
Genau, das war bitte. Ja, das war ja mein Wunsch in unserer Vorbereitung, aber jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen.
Sag also, nicht, du hast aufgrund von Statistiken deinen MVP
auserkoren. Ich hab mir meine eigene Statistik sozusagen jetzt gebastelt. Als ich die anderen Kategorien mir durchgeguckt habe, sind mir zwei Dinge aufgefallen.
Ja.
Und einmal, also ich nehme es vorweg, mein MVP ist Florian Wirtz.
Okay.
Weil einerseits hat Florian Wirtz 10 Vorlagen. Das heißt, absoluter Offensiv-Allrounder, vorne, wo es gefährlich ist, immer mit dabei. Aber Florian Wirtz ist auch in den Zweikämpfen über die ganze Saison auf Platz 2 mit 383 Zweikämpfen.
Also, das ist viel.
Und genau, und wir wissen es ja eigentlich so Offensiv-Virtuosen à la Vini Junior oder Mbappé oder Lamine Yamal sind jetzt nicht unbedingt die Zweikampfmaschinen. Ja. Das heißt, für mich Florian Wirtz vorne immer mit dabei. Aber auch hinten in der Rückwärtsbewegung, wenn es darum geht, den Ball wiederzuholen, immer ein Faktor, immer am Wuseln. Deswegen, und ist halt ein geiler Baller, ne? Deswegen, also einerseits, weil er halt ein geiler Baller ist für mich MVP.
Ja.
Andererseits aber auch statistisch belegbar. Deswegen mein MVP Florian Wirtz.
Da hätte ich gar nicht mitgerechnet, dass der so häufig
ich
in den Zweikampf geht.
Ich auch nicht. Ich dachte so, hups.
Ja, aber ja.
War so.
Ja, ja, stark, okay. Spannend. Wir haben also den MVP, den ich hier stehen habe, weil ich ihn nicht auf dem Zettel hatte in dem Maße und weil er wirklich, wie ich finde, eine grandiose erste Saison der Bundesliga gespielt hat, ist Michael Olise. Unglaublich viele Vorlagen. Wichtig für das Bayern-Spiel. Es gibt Negativbeispiele von Bayern-Transfers, die lange nicht, also doch in einem ähnlichen preislichen Bereich waren. Wie teuer war Olise, weißt du das?
Boah, ich glaube 55 oder 60 Millionen. Boah,
so teuer doch, ja, okay, ja. Dann never mind. Aber wir haben andere Transfers wie ein Sascha Boy auf der Flügelverteidigung, ich glaube linker Verteidiger rechter Verteidiger, der für 30 Millionen gekommen ist, der ein totaler Flop war, meiner Meinung nach.
Ja, oder die Licht, ne, für 60 von United dann eine
Saison gespielt. Du hast richtig starke Spieler gekauft und die sind total gefloppt und das komplette Gegenteil und auch das spricht für Max Eberl, mit dem Deal gemacht und der ist also ein unglaublich guter Spieler und ich bin richtig gespannt, was da nächste Saison abgeht. Auch wenn Mathis Tel wieder da ist bei den Bayern, da kann richtig was funktionieren, richtig was wachsen. Da finde ich richtig spannend, deswegen für mich definitiv der MVP, 15 Vorlagen gemacht, auch die ein oder andere Butze selber gemacht und auch schöne Tore gemacht, also einfach ein klasse Spieler. Schön anzusehen.
Bin ich bei dir. Kommen wir zur anderen Kategorie, wo wir auch sagen, wir wollen nicht nach Statistik geben. Da haben wir gesagt, so den man so fürs nächste Mal auf dem Zettel haben muss.
Ja.
Ja, wen hast du da?
Ja. Ja, das ist eine gute Frage.
Soll jetzt ich da?
Mach du mal erstmal.
Ich hab natürlich auch wieder bei meiner Statistik durch Forschung ist mir auch was aufgefallen. Aber die Kategorie denke ich jetzt an die deutsche Nationalmannschaft.
Ja.
Und potenziell, wer wird es denn richten für uns in den USA, damit Donald Trump uns den Pokal reicht? Das ist für mich Jonathan Burkhardt.
Ja.
Weil 29 Spiele, 18 Tore, 3 Assists. So, blutjung, ist jetzt gegen Italien nicht ganz so eingeschlagen wie gehofft, aber lass den noch mal eine ganze Saison spielen. Ich glaube, von dem Jungen kommt noch was. Ich habe erst überlegt noch vielleicht Woltemade von Stuttgart, aber der hat die Zahlen noch nicht so wie Burkhardt. Deswegen mein sozusagen auf dem Zettel fürs nächste Mal Jonathan Burkhardt.
Ja, du hast es mir gerade ein bisschen aus dem Munde genommen. Also der Burkhardt ist auf jeden Fall jemand, wo man ein Auge drauf haben muss. Gut, bei Amiri weiß ich es nicht. Amiri kann auch so ein One-Hit-Wonder, so eine Saison richtig gut gespielt und danach so, ein bisschen eingeschlafen, wie so manch anderer leider auch. Da bin ich mir unsicher. Also der Woltemade jetzt, den du auch schon ansprachst, ist definitiv einer von den Spielern, die man für nächste Saison auf Zettel haben muss. Wo ich auch sagen würde, da wird es spannend, mal zu schauen, wie so die Entwicklung, wie Entwicklung läuft, ob das tatsächlich ein Durchbruch ist. Von wem wir ein wenig gesehen haben, wo ich mir wünschen würde, dass es nochmal wieder einen Leistungsschub gibt.
Oh, das ja, ist vielleicht, mir. Vielleicht Comeback-Spieler für die nächste Saison.
Ja, genau, weil ich denke gerade so ein bisschen, es gibt manche Mannschaften, ich bin das so ein bisschen allgemein angegangen, habe überlegt, was würde ich mir für die nächste Saison wünschen.
Ja.
Und wenn du dir die Tabelle anguckst, sind da so 2-3 Teams bei, wo ich mir denke, boah, was macht ihr da? Gladbach, Wolfsburg, beide im unteren in der Tabellenhälfte. Da geht so viel mit so vielen guten Spielern. Wir haben beispielsweise, und da jetzt mal so ein paar Spieler aufgezählt, es gibt vielleicht jetzt nicht den Spieler, wo man drauf Acht geben muss, aber die Spieler, die so in den Hintergrund getreten sind. Was ist mit Riedle Baku?
Oh ja.
Gewechselt und irgendwie
ewiges, in der Versenkung. Ewiges Talent, aber den Sprung nicht geschafft.
Ja, so Dennis Undav, nach dem richtig guten, der richtig guten Saison 23/24 mit Stuttgart in die Champions League-Ränge. Was war das für eine Saison für Dennis Undav?
Mhm.
Also nicht wirklich.
Auch für Stuttgart nicht, ne?
Ja, also auch da, so durchwachsen. Ganz allgemein, da kommen wir in einer anderen Gelegenheit noch zu, das an sich anzuschauen. Aber Dennis Undav selber als Spieler. Da ist irgendwie wenig von hängen geblieben. Aber das gilt für viele Stuttgart-Spieler. Also Mittelstädt, denke ich, genauso wie Angelo Stiller, der jetzt zwar schon wieder hoch gehandelt wird, aber gar nicht in der deutschen Liga, sondern bei Real Madrid, bei wem sonst. Also so ein paar Namen. Bei Leverkusen gibt es so ein paar Namen, wo ich mir denke, die sind dann zwar selbst, also auch bei transfermarkt.de, Shoutouts gehen raus, auch in die Elf der Saison gesprungen, wie Grimaldo oder so etwas. Also auch gute Spieler, aber ich glaube, in der Bundesliga spielen sehr, sehr viele Spieler, die individuell stärker sind als die Mannschaftsleistung. Deswegen würde ich mir bei vielen Spielern wünschen, die so ein bisschen untergetaucht sind, dass sie wieder auftauchen und ihre Stärke wiedersehen.
Ja,
deutscher Spieler noch, der genau das Gleiche, glaube ich, in 2 Spielen diese Saison gezeigt hat, danach nichts mehr gezeigt hat, meiner Meinung nach, Serge Gnabry.
Oh,
es gab genauso 20 Minuten hatte der Junge seine Prime gefunden.
Ja.
Ich glaube, es war in der Champions League, dass er die gefunden hat, um sie danach einfach wieder gottlos zu verlieren und nicht mehr zu wissen, wo er auf dem Platz gehört. Und da würde ich mir wünschen, dass diese Spieler, die vielleicht gar nicht so unbekannt sind, also so richtig Underdog sind es nicht.
Nein.
Mal ihre Form wiederfinden.
Ja, auch gestandener Nationalspieler, ne? Also, dass da irgendwie, anscheinend ist der guckt, also ich weiß auch nicht.
Naja, das haben wir von Sané auch gesprochen. Und Sané hat das Ding so ein bisschen umgedreht, aber Sané ist auf dem richtigen Weg, aber der ist da auch noch nicht, war da, wo er mal war. Und das würde ich mir wünschen für diese ganzen deutschen Nationalspieler, die es in der Vergangenheit mal waren, da wieder hinzukommen, an ihre alte Stärke anzuknüpfen und nach vorne zu gehen. Und da, also das ist vielleicht so das, wo ich sage, das erhoffe ich mir für die nächste Saison.
Ja, du sprichst jetzt schon so Teamleistung an. Wollen wir dann mal gucken, was ist für dich das Überraschungsteam?
Überraschungsteam im positiven Sinne?
Definitiv, erstmal positiv, ja klar.
Definitiv 2 Teams, die ich vorausstellen will. Mhm. Letzte Saison war es definitiv Leverkusen und Stuttgart. So, also 2 Teams, die unerwarteterweise auf Plätzen stehen, wo sie eigentlich die Saisons vorher nicht hingehört, durch gute Mannschaftsplanung, durch guten Teamgeist und vor allen Dingen auch ein bisschen mit guten Leuten, die vorne knipsen. Und Pech der anderen vielleicht auch so. Diese Saison weder der eine noch der andere, eine Überraschung für mich, diese Saison definitiv Freiburg und Mainz.
Mhm.
2 Teams, die, da konnte ich auch gar nicht mich entscheiden, weil am Ende beide in Rängen stehen.
Du wirst lachen, ich habe die beiden hier genau auch so stehen, wie du jetzt sagst.
Und Freiburg vielleicht sogar noch einen Müh mehr, weil wir einen Trainerwechsel haben mit, jetzt ist das peinlich, jetzt habe ich den Namen vom vorherigen Freiburg-Trainer vergessen.
Also erste Saison nach
Christian Streich. Danke, genau, Christian Streich. Mit Jan Schuster, dem neuen Trainer, der, und das fand ich verrückt, du hast wie viele Jahre? 13 Jahre? Richtig lange Zeit, also ewig, auf jeden Fall hunderte ewig. Jahre, läuft Christian Streich darum, wird keine Saison wirklich älter, wird immer nur noch eine Saison mehr Trainer. Der macht das jahrelang und macht das auch gut. Der baut die Mannschaft auf, der entwickelt sich aus dem Tabellenkeller, also etabliert die Mannschaft in der ersten Liga. Und dann kommt ein neuer Trainer und das Ding kann so dermaßen floppen, es kann so dermaßen in die Hose
gehen. Aber nicht.
Und Jan Schuster schafft es einfach, mit der Mannschaft noch besser zu werden.
Spricht ja für den Club, ne?
Ja, definitiv. Spricht für den Club, spricht auch für das Vertrauen in den Co-Trainer und dass die Mannschaft da mitmacht. Und auch in die kluge Transferpolitik, definitiv. Deswegen der SC Freiburg aus dem Breisgau, definitiv meine Überraschung der Saison.
Ja, genau, vielleicht noch dazu ein paar Fakten. Ist die zweitbeste Platzierung seit 2023, also die sind schon ein bisschen häufiger da oben. Von daher, well done, also läuft alles super bei Freiburg. Genau, dann von Platz 10 auf Platz 5, also letzte Saison Platz 10, dieses Jahr Platz 5.
Ja.
Ich habe den FSV Mainz als mein Team der Überraschung,
ja.
Weil ich sage, von Platz 13 auf Platz 6 ist noch also wenn du es mathematisch siehst, noch ein Ticken besser. Und auch hier nicht die beste Platzierung, sondern auch nur die zweitbeste Platzierung, und zwar seit 2011. Hm. Na, auf jeden Fall kann man aber trotzdem festhalten, Mainz wird in der Conference League spielen durch die Platzierung und Freiburg wird in der Euroleague spielen in der nächsten Saison. Und von daher zwei Teams, die eigentlich gar kein Business haben, da oben in den internationalen Plätzen rumzugeistern, ist aber trotzdem mit einfach überragender Arbeit hinter den Kulissen und dann auch auf der Trainerbank mit den Spielern es geschafft haben, einfach gestandene Vereine auszustechen und mit dieser überragenden Leistung nach 34 Spieltagen sich ins internationale Geschäft gekämpft zu haben.
Definitiv verdient. Jemand, der es diese Saison, oder ein Team, was es diese Saison definitiv nicht verdient hat, auch in den internationalen Rängen zu spielen, wie ich finde, ist meine Enttäuschung der Saison.
Ja.
Und da habe ich auch zwei Mannschaften hier stehen, wobei ich eine fast noch enttäuschender finde. Die andere ist no hate an alle Leipzig-Fans, aber eine Enttäuschung an sich. also Red Bull Leipzig, braucht man nicht rumrum reden. Rasenball ist das nicht, Red Bull Leipzig.
Ja, finde Rockstar auch viel besser.
Definitiv eine Enttäuschung mit den Spielermaterial, mit den Ansprüchen, was man hat, den Trainer auf dem Weg nochmal gefeuert, mit Marco Rose nochmal entlassen und auch nicht frühzeitig in der Saison, sondern irgendwo im letzten Drittel. Mhm. Also und dann auch Marcel Schäfer, der dort Sportvorstands ist, glaube ich. Ne? Da sind auch die Mannschaft so sehr kritisiert. Also da sind so große Namen teilweise mit rumgelaufen. Javi Simons, Luis Openda.
Ja, Šeško, der jetzt für
Šeško
wahrscheinlich geht. Also genau, und das ist das, was ich meine, dass da Mainz und Freiburg gar kein Business haben, da oben zu sein.
Richtig.
Da muss ein RB Leipzig muss mindestens unter die Top 4 kommen. Ja, aber wenn du halt einfach die Spiele nicht gewinnst, dann stehen eben am Ende Mainz und Freiburg da oben.
So ist es. Und deswegen definitiv eine meiner Enttäuschungen. Welche Enttäuschung hast du denn draufstehen?
Ich habe so ein bisschen die obvious choice genommen. Meine größte Enttäuschung ist die TSG Hoffenheim.
Oh,
Die auf dem letzten, letzten Nicht-Abstiegsplatz, du nimmst mir den, danke für die Hilfe. Letztes Jahr Platz 7 mit 46 Punkten, dieses Jahr Platz 15 mit 32 Punkten.
Das ist echt schon nicht so viel.
Das ist schon eine sehr schlechte Arbeitsleistung. Gut, dann habe ich natürlich Heidenheim habe ich hier noch auf dem Zettel, die von 8 auf 16 jetzt gegangen sind. Mhm. Aber ich finde, für mich ist das keine Enttäuschung im Sinne von, dass es jetzt eine Katastrophe ist, sondern ich glaube, es war klar, dass ein Club wie Heidenheim sich jetzt in der Bundesliga nicht festsetzen wird. Das ist so ein bisschen, das nennt man der Fluch der zweiten Saison. Also in der ersten Saison hast du halt einfach den Hype, dass du Bundesliga spielst, für dich ist jedes Spiel geil, du spielst einfach besser, als du eigentlich kannst und in der zweiten Saison kommt dann der Realitätscheck. Also das ist keine für mich jetzt Enttäuschung im Sinne von Katastrophe oder ich bin todtraurig, soll aber trotzdem erwähnt werden, dass einfach der Platzverlust so extrem groß ist. Und dann habe ich noch, weil sie letztes Jahr Zweiter geworden sind, Stuttgart, die jetzt Platz 9 einfahren konnten, mit 23 Punkten weniger als beim letzten Mal. Das sind 7 Siege, die sie nicht geholt haben im Vergleich zum letzten Jahr. Und das ist statistisch gesehen, ist das ein riesen Abstieg. Ist aber gar nicht so schlimm, weil dazu kommen wir in der nächsten Folge.
Ja.
Wenn sie den DFB-Pokal gewinnen, sollten sie trotzdem international spielen. Aber darüber wollen wir in der nächsten Folge sprechen. Aber was die Bundesliga angeht, glaube ich, von Platz 2 auf Platz 9 sicherlich auch eine große Enttäuschung.
Mega Enttäuschung. Ich habe hier noch mit als zweites Team draufstehen, ein Team, was in den letzten Jahren auch mit, also auch A, Stars hervorgebracht hat, B, aber auch international immer vertreten war und auch einfach guten Fußball gespielt hat. Gladbach, was ist mit der Borussia Mönchengladbach los?
Gladbach ist für mich keine Enttäuschung in der Saison. Nicht. weil sie in der Saison davor und davor auch schon enttäuschend waren.
Ja, deswegen aber ist so
für mich keine Kategorie Enttäuschung, sondern Kategorie Arsch nicht hochkriegen.
Ja, ja, vielleicht Kategorie Arsch nicht hochkriegen. Die Gesamtperformance ist trotzdem, wie ich finde, super enttäuschend.
Ja, das, ja,
und in der unteren Tabellenhälfte, genauso wie Wolfsburg, da rumzulaufen, ist einfach nicht diesen Mannschaft würdig. Und da würde ich mir erhoffen, für die kommende Saison da die ein oder andere Umstellung doch zu machen, um vielleicht in der nächsten Saison wieder ganz oben mitzuspielen. Nächste Saison ist ganz interessant. Anfang dieser Saison waren vielleicht manche Spieler noch gar nicht so auf unserem Radar, wie Michael Olise, wo du sagst, das hättet ihr vorher sagen können.
Ja, wusste
klar. wir sind gespannt, wie gesagt, auf die Saison 25/26 und den Ausgang. Welche Newcomer, die dann dieses Jahr ganz neu in der Bundesliga waren, haben dich so richtig überrascht, wo du sagst, das hätte ich im Leben nicht vorausgesehen? Gibt es da einen Namen? Ich hab sogar zwei,
ja,
und die kommen aus dem gleichen Team.
Echt?
Ja.
Also, wie gesagt, das ist ja, ich habe ja bei auf dem Zettel, ne, wen ich auf dem Zettel habe, ich schon Burkhardt und Woltemade genannt, weil das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, ich bin so ein bisschen kritisch, was die DFB-Nachwuchsarbeit angeht.
Ja.
Ne? Und dass wir da aber jetzt so zwei Youngstars haben, die Bundesliga komplett rocken. Ich habe jetzt spontan in Erinnerung die Performance von Woltemade, ich glaube gegen Leipzig war das im Pokalhalbfinale. Wo er da mit einem geilen Doppelpass die Butze noch macht, um den Einzug ins Finale klarzuziehen. Also so ein bisschen Burkhardt und Woltemade ist jetzt
easy, vor allen Dingen auch Spitzenstürmer.
Genau, ist jetzt easy pick, ne? Also genau, beide Strafraumstürmer, also klassische Neuner in dem Sinne, also das, was die Nationalmannschaft so ein bisschen, was der Nationalmannschaft so ein bisschen fehlt. Von daher, nehme ich wieder Woltemade und Burkhardt.
Ich habe zwei Spieler von einem Verein, den wir keiner Statistik hier mitlaufen hatten bisher.
Ja.
Der aber, glaube ich, einer der international mit erfolgreichsten Vereine in den letzten Jahren für Deutschland war. Kannst du dir vorstellen, wen ich meine? Welchen Verein?
Deutsche Vereine international.
Ja.
Das kann ja eigentlich nur Bayern oder Dortmund sein.
Ja, oder Eintracht Frankfurt.
Ja.
Die komplett unter dem Radar liefen, die eine unglaubliche, also auch eine spannende,
muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, als ich jetzt den Rückblick gemacht habe, vorbereitet habe, dachte ich so, Moment mal, Frankfurt, ja.
Ja, ja,
also,
ja.
Also Dritter, ne? Also so.
Und
also hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel und alles so ein bisschen so klammheimlich.
Aber auch spannende Spielercharaktere
dabei. Ja.
Wir reden über die erste Jahreshälfte.
Ja.
Umar Mamouche, 15 Tore, 6. Platz in der Torschützenliste, still.
Ja.
So, das muss man auch mal hinbekommen.
War Pep Guardiola ganze 70 Millionen Euro wert im Winter?
Ja, sogar 5 Millionen mehr sogar noch. 75 hat er, glaube ich, bezahlt. Oder ist zumindest wert mittlerweile. Bruno Ekitike.
Ja.
Ein Spieler von Paris Saint-Germain, damals Marktwert 20 Millionen zu Eintracht Braunschweig, wollte ich schon sagen.
Kommen wir gleich zu.
Frankfurt gewechselt. Und hat komplett eingeschlagen. Also auch einer der Spieler mit den meisten Torschüssen, mit den meisten
115 Toren. Torschüsse,
kann ich direkt sagen. Das muss man auch erstmal schaffen.
Das sind in der drei Bundesliga. Pro Spiel.
Und insofern, also da definitiv einer der Newcomer in dieser Saison. Da weiß ich gar nicht, ob wir den nächste Saison noch erleben dürfen. Kann mir gut vorstellen, dass der auch im Winter weggekauft wird, weil er wieder zu schnell wächst. Und da muss ich ehrlich sagen, macht Frankfurt, glaube ich, alles richtig mit den Transfers und die Transferphilosophie zu fahren. Wenn die Spieler schneller wachsen als der Verein, dann gehen sie eben. Und also das sind meine Newcomer gewesen, wo ich dachte, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber da bin ich richtig gespannt, wie das läuft.
Ja.
Absolut spannender Verein. Ja.
Wir nähern uns dem Ende. Ich will aber vielleicht noch eine Mannschaft erwähnen, die so ein bisschen Licht und Schatten war in der abgelaufenen Saison, und zwar den BVB. Absolute Katastrophe in der Hinrunde. Sämtliche Horrorszenarien wurden da schon einmal durch den Taschenrechner gejagt. Haben es wieder mal geschafft, Platz 4.
Ja, da war wirklich hart.
Und ich sag
Arsch dir auf ehrlich, Eimer, um es ehrlich zu sagen.
Absolut unverdient.
Ja.
Ja? Also ich meine, klar, wenn du die Punkte holst, ist es immer verdient im Fußball. Ja? Aber wirklich, also
da noch in die Champions League
am letzten Tag, und ich habe hier mal geguckt, also die letzten 5 Spiele alle gewonnen, vor 6 Spielen 2-2 gegen Bayern, davor wieder 2 Spiele gewonnen und davor war dann die letzte Niederlage gegen RB Leipzig. Also im Prinzip die letzten 10 Spiele mehr oder weniger
mal richtig am Schlüpper gerissen,
alles komplett rasiert, wo ich auch so denke, so
ja.
Lieber BVB, wenn ihr einfach 2 Halbserien so hinkriegt, dann werdet ihr auch wieder mal Meister.
Ja.
Weil absolut meisterwürdig, diese 10-Spiele-Folge. Aber was da los ist, Kai, also ich weiß, wir haben es ja probiert mal aufzuarbeiten. Absoluter Wahnsinn.
Konsistenz ist das Stichwort, ja. Und da hatte der BVB diese Saison nicht viel von. Irgendwie eine Saison, wo, glaube ich, auch die Verantwortlichen drauf gucken und einfach nur mit den Schultern zucken. Was willst du da sagen?
Ja, abhaken, weitermachen.
Genau, Watzke hat schon gesagt, Niko Kovac bleibt. Den werden sie nicht entlassen oder gehen lassen. Wäre ja auch dämlich,
wenn das gerade noch schafft. Mit dieser Restserie?
Ja, eben, nur... Ja. Also, BVB-Fan zu sein, ist manchmal nicht so einfach. Und damit würden wir den Bundesliga-Rückblick für die erste Bundesliga schließen.
Ja.
Und dann kommen wir gleich auch zur zweiten Bundesliga, die mindestens genauso spannend war, oder nicht?
Ja, also ich hab mir das unter Fazit mal aufgeschrieben, aber das können wir auch eigentlich gleich vorziehen, weil du spannend sagst. Also, ich habe mal so Besonderheiten aufgeschrieben. Also so was charakterisiert jetzt die zweite Liga?
Ja.
Und wie du sagst, spannend. Also was macht die zweite Liga eigentlich zur spannendsten zweiten Liga in ganz Europa?
Ja.
Ja, definitiv. Und ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben. Also ich habe jetzt Platz 3 genommen, weil das der erste Platz ist, mit dem du aufsteigen kannst.
Ja.
Zwischen Platz 3 mit 58 Punkten bis Platz 8 mit 52 Punkten. Ja, das sind 6 Punkte, das heißt 2 Spiele. So, das heißt, bis Platz 8 war der Aufstieg innerhalb von 2 Spielen drin. Mhm. So, und das muss, also, das ist so wie in der ersten Bundesliga bis Platz 8 die Meisterschaft bis vor, also, ne, wenn bis Platz 8, was sich der VfB Stuttgart noch Meister werden kann. Ne? Und das ist absoluter Wahnsinn.
Ja.
Und das Gleiche, was für oben gilt, gilt für unten auch. Und nämlich Platz 12 bis Platz 16, also 16 ist der Relegationsplatz,
ja,
also der erste Platz, mit dem du absteigen kannst. Platz 12 mit 42 Punkten Darmstadt bis Platz 16 35 Punkte der BTSV.
Mhm.
Platz 13, ne, also Platz 13, ja, bis Platz 16 mit Platz 13 mit 39 Punkten und der erste Abstiegsplatz, also Relegationsplatz mit 35 Punkten, 5 Punkte Differenz.
Ja, ja.
So, das heißt, bis Platz 13 hast du noch bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg gespielt. So, und jetzt komme ich zum traurigsten Fazit für uns beide und für alle 96-Fans.
Land, ja.
Es gibt 4 Plätze in der zweiten Liga, ganze 4, die ich unter bedeutungslos markiert habe. Das ist Platz 9 bis Platz 12.
Ja.
Und das sind Hannover 96, Nürnberg, Hertha, Darmstadt. Ja. Das heißt, in diesen 4 Positionen ging es am Ende um gar nichts mehr.
Ja.
So, und ich meine, ja gut, wir sind Platz 1 der Bedeutungslosigkeit, aber Kai, ich glaube, das haben wir uns vor 10 Folgen anders vorgestellt, ne?
Ja, ich sag mal so, wie viele Punkte waren Abstand, als man Leitl entlassen hat? 2. Jetzt sind wir bei über 7. Und tja. Also zu einem direkten Aufstiegsplatz. Und man muss auch dazu sagen, also dieser Abstand, diese 6 Punkte, 2 Spiele, haben sich ja auch erst in den letzten 2, 3 Spieltagen ergeben. Vorher war das Ding ja noch enger.
Ja.
Also über die gesamte Saison bis zum letzten Spieltag war offen, wer die zweite Liga gewinnt.
Mhm.
Kann man relativ sagen, zweiter Ligameister oder nicht. Aber ist am Ende des Tages halt zumindest dann auch die Schale, die es auch dort gibt,
genau,
mit nach Hause nimmt. Und das war eben auch komplett unklar. Letzter Spieltag sind die Hamburger gestartet mit dem ersten Platz. Köln ist es zum Schluss geworden,
ja,
mit Friedhelm Funkel. Aber also total, total interessant und vielleicht sogar noch spannender als die erste Liga. Und deswegen wollen wir auch hier unsere Aneinanderreihung beginnen.
Mhm.
Und fangen wir mit den normalen Statistiken an, mit dem Torjäger Davy Selke. Mit 23?
Ich hab hier 22 stehen.
22 Tore, ja,
genau. Auch das haben wir ja in der letzten Woche angesprochen. Genau das Gleiche gilt natürlich wieder für den FC Bayern wie für den HSV auch.
Ja.
Wenn du vorne einen hast, der die Butzen macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Spiel gewinnst, relativ groß.
Und direkt, ja, danach, und das ohne da jetzt groß vorzugreifen, aber du hast es ja gesagt, das ist wie beim FC Bayern, du hast jemanden, der vorne die Butze macht, du brauchst auch jemanden, der den letzten Pass spielt, und das ist Jean-Luc Dompé.
Mhm. Mit 12.
Auch direkt Spitzenreiter in der Vorbereiterkategorie. Also du hast ein Duo, was dort harmoniert. Und das haben wir ja auch in der Hamburg-Folge noch mal detaillierter aufgedröselt. Es ist ja zum Glück nicht nur Davy Selke, der die Tore trifft, sondern noch zwei, drei andere,
genau,
die da auch bereitstehen, wenn Jean-Luc Dompé die Vorbereitung spielt. Insofern Hamburg damit groß vertreten bei den Torjägern. Und ich will gar nicht zu weit vorgreifen, weil ich habe den Knaben auch in einer der späteren Kategorien noch mit
drin. Ja, ich auch.
Ich auch. Vielleicht lassen wir das jetzt aus. Vielleicht können die Leute erstens sich auch schon denken, um wen es geht.
Ja, ja.
Mich hat beeindruckt, wie der Herr Kollege Bonic 14 Karten sammeln konnte. 14 gelbe Karten.
Den habe ich hier auch stehen.
Das ist genau, ja nur
Genis Bonic vom Karlsruher Sportclub. 14
Karten.
Das ist auch eine Kunst.
Ja.
Also du hast 34 Spiele, ne? 20 gehst du ohne Karte vom Platz.
Ja.
Nur 20. Mhm. Den Rest fängst du dir immer mindestens eine gelbe Karte.
Ja. Zeugt auf jeden Fall von Einsatz und von von Einlassung aufs Spiel.
Ja.
Wo ich
Ich habe hier einen, der hat es ein bisschen besser gemacht als Burnic.
Ja.
Den habe ich bei den Zweikämpfen, und zwar die meisten Zweikämpfe, Elias Baum von Elversberg.
Ja.
Also ein absolutes Kampfschwein.
Ja.
Ja. Also 428 Zweikämpfe musste er erstmal machen.
Ja.
Auf jeden Fall keine 14 gelben Karten. Also vielleicht muss der Herr Bonic da nochmal ins Praktikum.
Ja, definitiv. 14 gelbe Karten schon auszeichnungswürdig.
Ja.
Was ich auch spannend fand, jetzt so beim Statistiken durchgucken, um vielleicht gerade so von den Kategorien sich ein bisschen zu lösen. Zum einen, wieso der Topspeed bei den Spielern ist. Irgendwo mit 37 km/h Top-Werte. Schneller als in mancher Innenstadt erlaubt. Und das andere fand ich besonders interessant, vor dem Hintergrund von Hannover 96. Hannover 96 ist auf Platz 17 der gelaufenen Kilometer.
Mhm. Wir haben ja auch in den weiter zurückfolgenden Episoden ja auch drüber gesprochen, über vielleicht den letzten Willen ab der 80. Minute, wo man dann denkt so, wollen die nicht, können die nicht, wo ist jetzt, wo sind die letzten PS?
Ja.
Ne? Und ja, gut.
Aber vielleicht ist, also ohne da es zu werten, aber es sind eben
vielleicht
mit die fünf, unter den fünf wenigst gelaufenen Kilometern bei 96.
Also ich meine, wir beide kommen ja aus der Politik, ne? Und ich meine, in der Politik gibt es keine Zufälle. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt auch bei 96 auf die gelaufenen Kilometer übertragen kann.
Ja.
Ob das da, vielleicht gibt es da Zusammenhänge.
Manche Statistiken sind eben, korrelieren auch miteinander und haben eine Kausalität. Und das mag so sein. Aber vielleicht zurück zu unserer Statistik. Ja. Und da
habe ich auch noch eine witzige.
Ja?
Ja, und zwar meisten Fouls.
Die meisten Fouls. Ja. Ich habe es, glaube ich, auch gelesen.
Ja, ist lustig. Davy Selke. 50 Stück.
Als Stürmer?
Ja, verrückt, oder?
Wahnsinn.
Ich weiß nicht, also ich stempel das jetzt einfach mal ab unter Arbeitsbereitschaft.
Ja, vielleicht auch einfach anders als Cristiano auch im eigenen 16er zu finden. Weiß ich nicht.
Bestimmt.
Aber genau, Frust vielleicht zu Hause. Wir haben als nächste Kategorie den besten Keeper.
Ja.
Und da gibt es nur einen Weltmeister in der zweiten Liga und das ist Ron-Robert.
So,
heißt, es gibt nur einen guten, richtig guten Keeper, das ist Ron-Robert Zieler.
Okay, du bist wieder nach Gefühl gegangen.
Nein, das ist Statistik.
Ich bin wieder nach Statistik
gegangen. Genau, Statistik wäre zu gucken, wie viele Weltmeistertitel wurden unter den Keepern der zweiten Liga schon vergeben. Es ist genau einer und den hat Ron-Robert.
Okay.
Fertig.
Dann nenne ich jetzt nicht den Namen Florian Kastenmeier, der auch nicht 133 Schüsse gehalten hat und nicht bei Fortuna Düsseldorf spielt.
Ja, nee, der ist nämlich nicht der beste Keeper der zweiten Liga, nur der zweitbeste aufgrund von anderer Statistiken.
Okay. Vielleicht müssen wir beim Kicker nochmal anrufen, dass die ein Statistikfeld vergessen haben.
Die müssen das korrigieren. Das ist Quatsch ohne den Weltmeistertitel.
Ja,
also der Düsseldorfer Keeper ist schon auch war auch jeden Fall, also erinnere ich mich auch bei den Spielen, auf jeden Fall immer auch noch eine Mauer. Nicht so ein ganz einfacher Kollege zu bespielen. Insofern definitiv auf der Grund der Statistiken der laufenden Saison bestimmt der beste Keeper diesen Jahres insgesamt.
Der nicht Weltmeister ist.
Der nicht Weltmeister ist, definitiv.
Mhm, gut.
Da hätten wir das auch. Jetzt kommen wir wieder zu noch mehr Gefühligkeit.
Ja, ich liebe Gefühle.
Dem MVP der zweiten Bundesliga,
unabhängig
von Statistiken. Ich bin gespannt auf deine Statistik, die herausgefunden hat, wer der beste Spieler deiner Meinung nach ist.
Ja, du wirst mich jetzt hassen, aber für mich ist es ehrlich gesagt Davy Selke.
Ja, Selke wirklich?
Ja, der kommt zum HSV jetzt im vergangenen Sommer, ich glaube von Köln war es, macht 22 Butzen Und das ist so, ich finde, das ist so diese Disney-Geschichte, ja. der Aufstiegsheld, der schießt den HSV zum Aufstieg, der Dino steigt auf und für mich ist das Davy Selke.
Das, was Simon Terodde nie geschafft hat.
So.
Ja. Ja, vielleicht. Ich finde es ein bisschen kacke, sage ich ehrlich. Ja, weil der hätte auch einfach bei Köln bleiben können. Ja, der Meister geworden, hätte da wahrscheinlich auch alles auseinandergeschossen.
Ja, aber dann wäre Hamburg vielleicht nicht aufgestiegen.
Darum
sind wir jetzt zufrieden.
MVP. Ja, darum MVP.
Darum ja. MVP.
Definitiv auch VIP ist mein Topic.
Ja.
Denn es gibt nur einen Spieler, der 106 Torschüsse in der zweiten Liga geschafft hat. Und das ist unser guter Freund vom FCK.
Ja.
Ragnar Ake mit 106 Torschüssen, ein absoluter Baller, geiler Typ, überhaupt nicht auf meiner Platte gewesen. Ich wusste, dass es den Spieler gibt, ich kannte den Namen, wusste aber nicht, dass der so durch die Decke geht. Und deswegen definitiv mein MVP dieser Saison.
Mhm.
Absolut wilder Typ, also habe ich nicht mit gerechnet. Davy Selke, ja, kennt man überall mal wieder beteiligt. Königsdorfer auch schon 100 Jahre dabei bei dem HSV, also 100 ist vielleicht übertrieben, aber ist halt schon dabei, den kennt man schon, das erwartet man. Ragnar Ake. 106 Torschüsse.
Hm,
was zur Hölle? Und das bei Kaiserslautern.
Gefällt mir der Pick, ja.
Also, das ist auf jeden Fall mein VIP, MVP.
Ja.
Ja.
Genau, ich habe auch noch eine Gefühlskategorie und zwar auf dem Zettel fürs nächste Mal.
Ja.
Und da ist mein Baller sozusagen, den ich hier untergebracht habe. Und ich freue mich, dass du den auch nicht erwähnt hast. Vielleicht hast du den jetzt
gleich. Ja.
Und zwar,
hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben mit Nachnamen.
Nee, ich habe sieben Buchstaben
bei mir gezählt. Aber
vielleicht liegt das auch an meinen Mathekenntnissen. und zwar vom absoluten Powerhouse der zweiten Bundesliga, die jetzt in der Relegation spielen.
Das
von
ist der
Elversberg.
Name. Du kannst nicht zählen.
Nee, es sind sieben. Aslani. Fisnik Aslani. A-S-L-L-A-N-I.
Den schreibt man mit Doppel-L?
Ja.
Ja, dann habe ich mich verzählt.
Ja.
So.
Baller.
Geiler Typ.
18 Tore.
Ja.
102 Torschüsse, vielleicht der zweite
nicht
hinter
so deinem Ake. Nicht so geil wie Ragnar Ake.
Nicht ganz so geil, aber ich meine, in der Kombi 18 Butzen, 102 Mal draufgeschossen. Gut, ist eine schlechte Quote, aber also wenn du so ausrechnest.
Stimmt.
aber ich habe mal geguckt, 22 Jahre ist der Junge.
Ja.
Elversberg jetzt in der Relegation gegen Heidenheim ist es, genau, gegen Heidenheim. Ja. Also warum nicht Aufstieg? So, und dann der Typ in der ersten Liga. Also da freue ich mich richtig drauf. Also vorausgesetzt, der wird jetzt nicht in der ersten Liga gleich weggekauft von Elversberg, weil immer wenn du Elversberg irgendwie bei YouTube oder einer Sportschau gesehen hast, der Typ hat immer Tor gemacht. So, ne? Und von daher absoluter Baller, also fürs nächste Mal unbedingt im Auge behalten, Fisnik Aslani,
ich will jetzt keinen Quatsch erzählen,
ja?
Der wird aber definitiv erste Liga spielen, egal wie es läuft.
Ja?
Der ist ausgeliehen von der TSG Hoffenheim, deswegen lief es da nicht.
Ach, guck mal.
Die können sich freuen für nächste Saison. Ich weiß aber nicht, wie lange der ausgeliehen ist. Das müsste man noch mal ergoogeln. Auf jeden Fall, also der hat seinen Marktwert mal eben so ver-x-facht. Absoluter geiler Typ und gegen 96 leider auch das ein oder andere Mal zu häufig getroffen, to be honest. Aber ansonsten, den habe ich hier in einer anderen Kategorie bei mir, wer hätte es gedacht. Lass uns aber erstmal zu den, du hast geschrieben, unbedingt auf dem Zettel behalten für die nächste Saison. Das ist für dich Fisnik.
Das ist für mich
Fisnik. Aslani. Für mich sind es tatsächlich, also ich habe es in Mannschaftgrößen gemacht, Bielefeld. Die aufsteigen in die zweite Liga.
Zählt aber nicht, Kai, das ist hier ein Zweitliga-Rückblick.
Ja, das stimmt, okay. Rückblick, ja, gut. Ja. Aber für die nächste Saison, wir machen ja so einen Vorblick im Rückblick.
Ach so, ja, okay.
Es ist so vor uns, also wir bleiben eigentlich da, wo wir sind. Und da gucke ich auf Bielefeld und die Boys. Und dann habe ich hier Bielefeld und die üblichen Verdächtigen. Denn die üblichen Verdächtigen sind die Vereine, die sich nach Elversberg einkategorisieren. Paderborn, Magdeburg, Hannover 96. Wer ist da noch mit dabei von der Partie? Bei den üblichen
Kaiserslautern,
Greuther Fürth.
Vielleicht Nürnberg.
Also all diese Vereine, die seit genauso lange wie 96, wenn nicht sogar länger, irgendwo in der zweiten Liga rumhängen.
Ja.
Ja? So, also das musst du dir vorstellen, wie die Boys, die es nicht aus dem Dorf geschafft haben, die jetzt einfach immer noch da rumhängen und einfach zu jedem Osterfeuer und Dorffest vorbeikommen.
Ja, schön.
Ja? Und einfach immer da sind.
Ja, schön.
Und auf die sage ich
und ehrlich. Und es nie schaffen.
Die es nie schaffen. Genau, das sind die üblichen Verdächtigen bei mir. So, und auf die bin ich gespannt nächste Saison. Wir werden sehen, schafft Magdeburg auch Heimsiege zu spielen.
Oh ja.
Wir werden es erfahren.
Da müssen wir aber einen langen Zettel abarbeiten in der nächsten Saison.
Oh,
ne?
Oh, wir werden ganz, ganz viele spannende, einzelne Teams anschauen. Ich würde, also ich bin auch gespannt, wie lange ist Leitl bei Hertha? Schafft Hertha den Turnaround? Wie lange ist Reese oder wie er heißt, bei Hertha? Wird der verkauft?
Gibt es wieder ein Dreijahresprojekt bei 96?
Gibt es ein Dreijahresprojekt? Wird das Dreijahresprojekt verlängert? Gibt es einen Projektantrag auf Verlängerung? Niemand weiß es so genau. Aber diese ganzen üblichen Verdächtigen, da bin ich auf die nächste Saison sehr gespannt, weil das sind dann die Keks, die sich beweisen müssen, in der zweiten Liga auch mal aufzusteigen. Weil ab runter kommt Holstein Kiel wieder.
Ja.
Die sind aber in keiner Verfassung, wo du sagst, die steigen direkt wieder auf, glaube ich. Da hat sich auch zu viel aufgesplittet. Auch Louis Holpi, der gespielt hat da und so weiter. Da ist auch sehr viel im Neuaufbau. Und Bochum. Und da bin ich auch gespannt. Bochum, ein absolut spannendes Team, absolut körperliches
Spiel. Bochum sehe ich, ehrlich gesagt, vorne wieder mit dabei in der zweiten Liga.
Also ich glaube, die zweite Liga wird kein Deut langweiliger.
Nö.
Auch trotz dessen, dass da zwei große Traditionsvereine wieder hochgehen, was dem deutschen Fußball einfach gut tut, finde ich, wenn da auch Bewegung drin ist. Aber das wird, glaube ich, wieder so ein Ding, die üblichen Verdächtigen, und dann wird das wieder so ein richtig widerliches 5 Teams vorweg.
Geil.
Und du musst und
geil.
Also da habe ich wieder Lust drauf, und das glaube ich,
ich merke schon, zweite Liga. Du bist komplett gehypt gerade.
Ja.
Dann frage ich dich gleich direkt im Anschluss, welche sind denn deine Überraschungsteams?
Naja, also so kompliziert ist es, glaube ich, nicht. Nee. Das Powerhouse der zweiten Liga, du hast es gerade schon so schön getauft. Elversberg, ganz ehrlich, kannst du sagen, wo Elversberg liegt?
Boah, ich glaube, ich habe im Radio, glaube ich, Hessen gehört. Aber,
Glückwunsch. Also, du hast also genauso wenig Ahnung, wie ich das habe.
Natürlich nicht.
Ich glaube, Elversberg liegt im Saarland. Ich weiß es nicht.
Ich habe wirklich keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ist es aber auch nicht dramatisch, dass wir das nicht wissen, weil wir im nächsten Jahr nicht mehr mit Elversberg in der zweiten Liga arbeiten müssen. Ich glaube, Fisnik Aslani schießt die jetzt einfach gegen Heidenheim in die erste Liga. Und dann spielt der SC Elversberg gegen die Bayern oder sowas. Das ist komplett absurd. Also, das ist ja noch mal absurder als Heidenheim.
Ich fand Kiel auch schon sehr absurd.
Aber geile Geschichte. Story. Ja. Geile Story. So, deswegen, also definitive Überraschung der Saison, hätte ich nicht gedacht, dass Elversberg sich, wir haben ja noch darüber gesprochen, Aufstieg, Aspirant Hannover 96 und alles eng. Und
was
hier
macht
und da.
Elversberg auf einmal da oben?
Ja, genau, dann kommt Elversberg und die nehmen uns 3-0 hops.
Ja.
Oh, also, komplett unerwartet. Ja. Das eine und das andere. Und
genau,
die andere
vielleicht Mannschaft. Noch zur Vollständigkeit. Letzte Saison Elversberg Platz 11 mit 43 Punkten. Jetzt auf Platz 3 mit 58. Das sind 15 Punkte mehr.
Fünf Spiele mehr gewonnen. Und dazu gehört auch noch, und das ist einer der üblichen Verdächtigen, aber mit meinem absoluten VIP, MVP, MTV vorne drin, Ragnar Ake beim Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Mit dem 7. Platz habe ich nicht gerechnet bei der Mannschaft, und deswegen habe ich die mit als Überraschung der Saison mit aufgeschrieben. Definitiv keine Mannschaft, die durchgängig um den Aufstieg mitgespielt hat, zwischenzeitlich aber eine richtig gute Chance hatte. Also ich glaube, so 4, 5 Spieltage vor Saisonschluss.
Ich glaube, die waren auch teilweise mal Dritter, ne?
Ja, genau. Als 96 auf dem absteigenden Ast begriffen war, als es da richtig Tabula Rasa passiert ist, war Kaiserslautern halbwegs stabil auf dem Weg zum Aufstieg. Und das, also eine absolut wilde Saison, und das möchte ich honorieren, indem ich die als Überraschung meiner Saison mitküre.
Habe ich nicht, habe ich anders. Ich habe den FC Magdeburg, FC Magdeburg habe ich hier bei mir auf der Liste noch stehen. Beste Platzierung in der Vereinsgeschichte, Platz 5 mit 53 Punkten, knapp am Aufstieg gescheitert. Du hast gerade schon bisschen gelächelt. Extrem auswärtsstark, mussten zu Hause noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Deswegen auf dem Zettel für die nächste Saison. Letzte Saison Platz 14 mit 38 Punkten, jetzt Platz 5 mit 53.
Ja, das ist gut.
Also auch 15 Punkte mehr, wenn ich hier richtig gerechnet habe. Also dass die beiden, also Elversberg und Magdeburg, in meinen Augen riesen Sprung gemacht. Ob der vielleicht ein bisschen zu früh ist, das wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall hochverdient, denn die Punkte mehr haben sie halt einfach geholt. Spiele mehr haben sie gewonnen. Von daher herzlichen Glückwunsch, meine Teams oder meine Überraschungsteams.
Welche Teams muss man in die Verdammnis schicken?
So schlimm würde ich es jetzt nicht machen. Ich habe hier, einen werde ich komplett abroasten. Und einen ist okay. Also ich habe hier Fürth. ja. Für meine Enttäuschung. Ja. Also Platz 8, also letzte Saison Platz 8 mit 50 Punkten, jetzt Platz 13 mit 39 Punkten.
Ja, das muss man eigentlich, und deswegen sagte ich, die üblichen Verdächtigen habe ich Fürth auch mit dazu gezählt, das muss man eigentlich von so einer Mannschaft in der zweiten Liga, die schon so lange dabei sind, auch erwarten, dass sie da konstant sind und nicht um den Abstieg in der zweiten Liga spielen müssen, also dass es sich nicht verschlechtert. Vor allen Dingen Greuther Fürth ja nun auch ein Team, was immer mal wieder auch erste Liga gespielt hat. Also fand ich auch erschreckend, dass sie tatsächlich um Abstieg zum Schluss gespielt haben.
Und genau, meine zweite Enttäuschung, Kai, und ich sage, wenn du die jetzt nicht hast als Enttäuschung, dann müssen wir gleich ein ernstes Gespräch hier live und in Farbe führen.
Ja.
Ja. Unsere Roten, Hannover 96,
ja,
das Dreijahresprojekt ist gescheitert.
Ja.
Wir haben schon lang und breit hinter den Kulissen, vor den Kulissen, neben den Kulissen, unter den Kulissen, über den Kulissen analysiert, warum wir dieses Jahr doch nicht aufsteigen, obwohl wir in Folge 1 gesagt haben, wir steigen definitiv auf.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du da jetzt noch Worte für mich und unsere Zuhörer hast, aber das ist auf jeden Fall mein Team der Enttäuschung. Du bist 2 Punkte irgendwie in der Winterpause, 2 oder 3 Punkte dran am Relegationsplatz und jetzt, ich habe auch nicht mehr genau hingeguckt, wie viele Punkte, doch, ich habe sie irgendwo stehen, Platz 9 mit 51 Punkten, also 7 Punkte weg vom Aufstiegsplatz, also mein Team der Enttäuschung.
Ja.
Sag was.
Also, ich habe Hannover 96 schon gar nicht mehr draufgenommen, weil es mich nicht mehr enttäuscht. Weil ich dachte, also, wir haben schon sehr viele Sätze und sehr viele Worte verloren über die Truppe. Jetzt sehe ich beispielsweise auch in den Nachrichten nach dem letzten Spiel, Marcel Halstenberg hört auf, der geht jetzt lieber kicken mit seinen Jungs da in Grasdorf.
Ja,
geht dann da zur Budeneröffnung am Sportplatz und so ein Kram. Ja, also alles schöne Friede, Freude, Eierkuchen. Wir laufen am wenigsten Kilometer. Wir machen hier irgendwelche
Treffen das Tor
Späßekins,
nicht. Schießen nicht aufs Tor.
Ja, also irgendwie, also so gesamttechnisch dafür, dass das die Saison sein sollte, wo alles den Turnaround schafft, wo wir den Aufstieg schaffen, wo es bergauf geht, ist das eine komplette Katastrophe gewesen. Mein Verein, der mich aber tatsächlich für diese Saison, weil es genau so ein Chaoshaufen ist, nur schlimmer, viel schlimmer, weil die nicht mal die Cojones hatten, den Trainer zu feuern, haben ihm aber trotzdem gesagt, also am Ende ist vorbei. Weißt du, das ist wie, du wirst gekündigt, aber hier aufräumen kannst du trotzdem noch.
Okay.
Schalke. Was ist das? 14. geworden zum
Scheiße,
Schluss in der Saison?
Oh Gott,
Der einfach Schalke 04, so ein Verein, das nicht geschissen bekommt, nicht, und das sage ich ehrlich, so wie es ist, es nicht hinbekommt, einen Verein solchen Formates, einen Trainer zu finden, der eine Mannschaft trainiert, um den Trainer, wenn der nicht gefällt und der nicht performt, dann werfe ich den raus und suche mir einen neuen Trainer. Passiert. Ich glaube, Schalke hat das Ganze in der Saison schon gemacht gehabt. Ich glaube, in der Hinrunde haben sie ihren Trainer schon hops gehen lassen, um dann einen neuen zu holen. Um mit, ich glaube, Kees van Wonderen oder so hieß der, der neue Trainer, zum Ende der Saison schon zu sagen, Kollege, das ist nix.
Ja.
Merkst
aber,
du, ne?
Aber wäre cool, wenn du noch weiter trainierst.
Ja, genau. Also jetzt irgendwie den Gerald Asamoah auf die Trainerbank zu setzen, weiß ich nicht. Oder Huub Stevens zurückzuholen.
Das wäre geil.
Das können wir nicht machen. Das kostet auch wieder Geld. Nee, komm, bleib hier.
Der Huub Stevens kriegt wahrscheinlich noch aus den anderen drei Verträgen noch
Huub Stevens kriegt noch für die anderen Rettungssektionen Geld. Nee, aber das fand ich peinlich. Die Platzierung ist eine Katastrophe. Die Mannschaft ist auch irgendwie nur ein Konvolut an alten.
Ich meine, nicht mal um den Aufstieg mitgespielt. Ne? Also nicht mal irgendwie am Anfang oder in der Mitte, einfach gar nicht.
Das Einzige, was professionell ist bei Schalke, ist die Fankultur.
Ja.
Das ist das Einzige. Die Zuschauerzahlen ist die einzig gute Statistik bei Schalke sind die vollen Stadien.
Ja.
Punkt.
Du, vielleicht sollten sie da mal 11 Jungs rekrutieren.
Ja, weiß ich nicht.
Die kämpfen wenigstens.
Das fand ich wirklich blamabel. Es ist aber auch, wie gesagt, einfach, noch eine andere Mannschaft zu finden, die genauso reingeschissen hat wie Hannover 96, weil das war eine wirkliche Katastrophe, mit 2 Punkten zum Aufstiegsplatz das Ding einfach so aus der Hand zu geben. Und ich bin wirklich sauer, weil die Einstellung da nicht stimmte. Vom Kopf her, die Jungs waren nicht bereit dazu aufzusteigen. Und wenn sie aufgestiegen wären, dann hätten sie keine 5 Spiele in der ersten Bundesliga überstanden. Die wären definitiv rasiert worden. meine Meinung, dass deswegen finde ich es auch nur fair, dass Elversberg jetzt um den Aufstieg spielt, weil die letzten Spiele wirklich Gas gegeben haben, ja. Konsistenz gezeigt haben. Ich glaube, wenn wir jetzt hier säßen und Hannover wäre auf dem dritten gelandet, wären wir alle überfroh, ja, dass das passiert ist.
Klar hätten wir uns einen Ast abgefreut, aber wir wüssten natürlich auch ganz genau, was dann in der nächsten Saison passiert.
Aber perspektivisch ist das genauso verlockend wie Mainz in der Champions League oder Freiburg in der Champions League. Das ist cool für den Verein, sicher. Aber wie nachhaltig ist das? Insofern meine große Enttäuschung eher Schalke, weil ich mehr Hoffnung in die Gelsenkirchener gesetzt habe. Und als letzte Kategorie hier auf meinem Zettel ist natürlich wieder Newcomer der Saison, auch in der zweiten Bundesliga. Und du hast den Namen halt auch schon genannt. So, es sind 7 Buchstaben, du hast ja recht. Fisnik ist einfach der Baller der Saison. Ja. Hat keiner mit gerechnet, ist komplett neu dazugekommen. War eine geile Leihe, wenn ich so angucke, wen wir uns alles bei 96 geliehen haben. Ja. Was für spannende, tolle Spieler. Ganz ehrlich, am Ende die ganzen Abschiedsgeschenke waren es nicht wert, die Spieler geliehen zu haben. So, Rabbi Matondo hat ein schönes Abschiedsgeschenk bekommen. Ich glaube, der hat, also, was hat denn der hier gelassen? So, wie viele Tore, wie viele Vorlagen, wie viel Laufleistung? So, ich glaube, da war das Geschenk, was er bekommen hat, mehr wert als das, was er uns gegeben hat. Und anders war es definitiv bei Fisnik Aslani. Ich glaube, die Jungs aus Elversberg ärgern sich richtig, dass sie den nicht gekauft haben, einfach für die Kohle. Kann mir gut vorstellen, dass die TSG Hoffenheim gesagt hat, Junge, den verkaufen wir nicht. Nee. Der ist schon viel zu gut, aber der braucht Spielpraxis, der spielt nicht in der ersten Liga. Genau so da läuft es zu gut.
Ja.
Der spielt besser in der zweiten bei Elversberg eine Runde mit. Und gut, dass der da alles wegschießt, hat, glaube ich, selbst er nicht gerafft.
Ja. Kai, bevor wir den Sack zumachen, haben wir noch ein paar Worte für unseren Lieblings-Derby-Gegner.
Ja, das stimmt.
Ja, ich habe hier Platz 16, Relegation gegen Saarbrücken.
Wir möchten gratulieren. Also ich möchte gratulieren, weil und ich drücke tatsächlich das erste und wahrscheinlich letzte Mal in meinem Leben die Daumen für die BTSV.
Ich drücke gleich beide Daumen.
Weil kann nicht sein, dass 2 Mannschaften aus dem Saarland, Klammer auf, wir haben keine Ahnung, wo Elversberg liegt, bitte helft uns, Klammer zu, aufsteigen in einer Saison. Die werden größenwahnsinnig. Wir müssen das verhindern. Und niedersächsische Solidarität, Braunschweig, sieh zu, dass du das Ding nicht, dass es nicht in die Fritten geht. Das muss laufen, sonst sind wir nächste Saison einfach ein Derby-Ärmer und das wäre schade.
Also mir ist die Saarbrücken- und Saarland-Kiste völlig Wumpe. Ich drücke den Braunschweigern einfach deshalb die Daumen, weil ich einfach ein bisschen Bock habe auf Krawalltourismus und ich habe einfach Bock auf das Derby in der nächsten Saison, weil ich meine, wir brauchen Themen für unseren Podcast und ich meine, was gibt es da Besseres als das Derby ohne Fußball und von daher bitte Braunschweig, bitte. Tut uns einmal einen Gefallen und bleibt drin.
So, genau. Tut alles dafür, dass wir nächstes Jahr wieder,
wenn wir schon in der zweiten Liga bleiben müssen, dann
geht's mit Derby. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, dass wir nächstes Jahr auch wieder guten Fußball sehen. Das war dieses Jahr aber auch schon nicht der Fall. Insofern, dass wir zumindest Fußball sehen, das wäre ja schon mal was. Genau. Also, das so zum großen Bundesliga-Rückblick. Wie fandst du die Saison insgesamt? Also sowohl erste, zweite Liga, wie ist so dein Gefühl? Jetzt alle 34 Spieltage gespielt, Pokal kommt noch, Club-WM auch noch gut, da hat 96 nicht so viel zu melden. Hat uns auch niemand gefragt, muss man dazu sagen.
Wir haben keine Einladung gekriegt.
Wir haben keine Einladung bekommen. Wir können aber trotzdem wahrscheinlich zur Party gehen. Weißt du, das ist so uneingeladen zur Party. Vielleicht freut sich jemand, dass wir hier sind. Ich weiß es nicht. Aber dein Gesamtgefühl, wenn du so auf die Bundesliga erste, zweite guckst und sagst, boah, war das eine gute Saison? War es eine spannende Saison? War es eine Saison, wo du sagst, das bleibt dir nicht in Erinnerung?
Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, bevor wir unseren Podcast angefangen haben, vor jetzt genau 10 Wochen, war ich kein großer Fan der zweiten Liga und auch erste Liga hat mich immer weniger interessiert. Aber seitdem wir jetzt hier zusammensitzen und das Woche für Woche alles analysieren, muss ich schon sagen, also gerade die zweite Bundesliga in Deutschland ist eine echt geile Kiste.
Ist eine geile Liga.
Also was da los ist, also vielleicht also nicht jetzt was fußballerische Qualität angeht. Also ich finde, die ist überall gleich schlecht in der zweiten Bundesliga.
Ja, ne? Das stimmt.
Aber die Spannung bis zum letzten Tag, also ich meine, uns beide frustriert es natürlich als Anhänger der Roten.
Ja, dumm gelaufen.
Aber für den Fußball allgemein ist das wirklich, ich kann mich nur wiederholen, ist das eine geile Kiste, die zweite Liga. Und ich muss sagen, in der ersten Bundesliga, ja, ich habe mir hier noch eine Notiz gemacht, ist irgendwie eine Dreiklassengesellschaft in der ersten Bundesliga. Mhm. Also du hast halt den FC Bayern, dann kommt erstmal lange gar nichts. Dann kommt Leverkusen, die waren dieses Jahr auch wieder gut. Dann kam wieder lange gar nichts und dann kam der Rest.
Ja.
Ne, wenn du dir die Punkteausbeute anguckst. Und ich meine, klar, schade um die Absteiger. Aber ansonsten, vielleicht mein Wunschzettel für die erste Bundesliga, ich hätte gern auch mehr Spannung. Genau wie in der zweiten. Also wenn wir bis zum letzten Spieltag 3-4 Mannschaften um den Meistertitel kämpfen sehen oder 6 Mannschaften gegen den Abstieg kämpfen sehen, ist natürlich scheiße, wenn du betroffen bist als Fan oder Spieler. Aber das wäre doch mal eine Nummer.
Ja, da schließe ich mich an. Ich glaube, die zweite Bundesliga war nie so spannend vorher, zumindest für mich nicht. Auch die Saisons vorher mit 96, auch da immer wieder zugeschaut, aber nie so intensiv. Und das lag definitiv diese Saison auch an den knappen Punkteständen, an den knappen Ergebnissen, an der ziemlichen Leistungsgleichheit aller Vereine. Ja. Das hat mich gecatcht und da müssen wir ehrlich sein, wie viele Zuschauer gehen in die zweite französische Liga? Ja, wie viele Zuschauer gehen in die zweite spanische Liga?
Keine Ahnung.
Italienische Liga?
Keine Ahnung.
So, also ich glaube nicht, dass dort jedes Wochenende über 60.000 in Gelsenkirchen im Stadion, also vergleichsweise oder nach Madrid zum zweiten Liga
garantiert
irgendwer.
Garantiert nicht.
So, und da sind sehr, sehr viele Vereine im deutschen Fußball, die auch international Bekanntheit haben, die in der zweiten Liga spielen und weil die Leistungsdichte der Vereine, und das sieht man eben auch in der ersten Liga, sind viele Namen bei, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, aber jetzt auch wieder Elversberg geht möglicherweise in die erste Liga. Und dann versuch mal international zu argumentieren, ja, wir haben Elversberg, die spielen in der ersten Liga, weil die Leistungsdichte in den zwei Ligen einfach so geisteskrank hoch ist, dass wir einfach insgesamt 36 Mannschaften haben, die alle so konkurrenzfähig sind, dass das Leistungsniveau so hoch ist. Insofern kann man eigentlich dem deutschen Fußball gratulieren für diese zwei Bundesligen,
die da laufen.
Auch die dritte Liga nicht zu verdenken, aber für die ersten zwei Bundesligen total, total spannend. Und ich bin wirklich gespannt auf die nächste Saison mit all den Winkelzügen, Feinheiten der Transfers oder auch Leistungsentwicklung, Trainerentwicklung. Da können wir drauf gespannt sein. Also auf quasi nach der Saison ist vor der Saison.
So, Kai, willst du jetzt schon oder höre ich jetzt daraus eine Ankündigung auf den großen Bundesliga-Preview?
Die große Bundesliga-Preview
in einer neuen Sondersendung, ja.
Wir werden definitiv uns die Mannschaften, bevor es dann, also wenn wir alle heiß wie Frittenfett sind, alle am Startblock stehen und quasi 1, 3, 2 runtergezählt ist und auf die 1 der Schuss der Kanone ertönt, werden wir da sein und uns die Mannschaften angucken, die Trainer angucken und unsere große Bundesliga-Prognose abgeben am Anfang der Saison. Wer wird oben stehen? Wer wird absteigen? Schafft es der HSV, sich wieder als Dino in der ersten Liga zu etablieren? Oder geht die Aufzugfahrt wieder in den Keller? Und seien wir ehrlich, was wirklich spannend ist, wird Dortmund es schaffen, auch die erste Hälfte der Saison konstant zu spielen? Oder wird das wieder so ein 3-2-1, ich komme Ding, wo man dann wieder auf den letzten Metern in die Champions League rutscht? Also, es sind so viele Fragen, da werden wir definitiv vorher einmal beleuchten.
Da müssen wir eine Sondersendung machen.
Da wird's wieder eine Sondersendung geben, Philipp. Und ich bedanke mich bei dir für diese Sonderfolge heute.
Ja, gerne.
Wo wir zurückgeschaut haben.
Hat
wieder Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht am heimischen Apparat. Und wir hören uns dann zur nächsten regulären Folge, vielleicht sogar gleich, oder nicht?
Ja, ich glaube, die hängen wir gleich dran.
Ich glaube, die hängen wir gleich dran. Wir machen einen Doubleheader quasi.
Dann machen wir das. Also ich sag hier von meiner Stelle ciao und bis gleich.
Bis gleich.
Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.